Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende und getrennt erziehende Mütter, die sich ein selbstbestimmtes, gesundes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kindheit und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft und Life Coach und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder eine tolle Interviewgästin für dich. Ich habe Milena Flackner zu Gast und Milena ist Kinderpsychologin und systemische Beraterin. Arbeitet in einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle und ist selbstständig und auch noch alleinerziehende Mama. Und wir hatten uns so viel zu erzählen, dass es ein Zweiteiler geworden ist, weil wir quasi zwei verschiedene Themen behandelt haben. Im ersten Teil geht es jetzt darum, dass wir über das Thema Beratungsstellen sprechen, du einen Einblick erhältst, wie Familienberatungsstellen arbeiten, mit welchen Themen du dorthin kommen kannst, wie da Milenas Erfahrungen auch sind, welche Möglichkeiten und Grenzen solche Beratungsstellen auch haben. Wir haben viel im Kontext hochstrittige Elternschaft über dieses Thema gesprochen. Im zweiten Teil der nächsten Podcast-Folge geht es dann darum, wie du dein Kind gut durch eine belastende Trennungssituation, besonders dann, wenn Konflikte, Druck oder sogar manipulative Dynamiken wirken, begleiten und stärken kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erkenntnisse bei der Folge und freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hallo Milena, schön, dass du da bist. Ja, ich fände es schön für den Anfang, wenn du dich einmal vorstellen magst für alle, die jetzt zuhören und noch nicht wissen, wer du bist.
Das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin Milena, ich bin Kinderpsychologin und systemische Familientherapeutin und ich arbeite angestellt in einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle und bin auch selbstständig als systemische Therapeutin und begleite da vor allem Kinder nach Trennung, aber auch ganze Familiensysteme. Also ich möchte es jetzt nicht nur so auf die Kinder beschränken und schon mit einem besonderen Fokus auch auf alleinerziehende Mütter. Genau, da habe ich so meinen Fokus in der Selbstständigkeit draufgelegt. Aber ich habe auch immer mal wieder verschiedenste Anfragen zu Kindern, die in, ich möchte es eigentlich immer gar nicht so gern, intakten Familiensystemen leben, aber die, wo die Eltern noch zusammenleben, die einfach verschiedene Fragestellungen haben, wie zum Beispiel starke Wutausbrüche oder Ängste. Auch das mache ich immer mal wieder, wenn ich entsprechende Kapazitäten habe. Genau. Und mein beruflicher Weg ist so, hat sich meine Expertise entwickelt. Es wurde quasi immer therapeutischer, weil ich gemerkt habe, ich möchte immer mehr Handwerkszeug haben. Das ist ja oft so im sozialen Bereich so, dass man ein bisschen kleiner anfängt. Ich habe Pädagogik studiert und habe dann lange im therapeutischen und heilpädagogischen Mutter-Kind-Wohnen gearbeitet. Das sind quasi Wohngruppen für Mütter, die entweder eine psychische Erkrankung haben oder sehr jung sind oder andere soziale Problemstellungen und deswegen in einer stationären Einrichtung sind. Und da habe ich einfach sehr viele Kinder gesehen, sehr, sehr kleine Kinder, aus schwierigen Lebensverhältnissen mit einer unsicheren Basis und habe immer wieder gemerkt, es ist mir so wichtig, irgendwie Kinder zu unterstützen und habe dann quasi meinen therapeutischen Weg gemacht. Das heißt, ich habe dann den Master in Entwicklungspsychologie gemacht, berufsbegleitend und habe irgendwann die Stelle gewechselt in ein therapeutisches Heim für Kinder und Jugendliche. Und als ich da im Rahmen des Heims dann immer mehr Elternberatung übernommen habe, im Rahmen des psychologischen Fachdienstes, habe ich so gemerkt, boah, um richtig gut beraten zu können oder um für mich da so eine richtig gute Sicherheit zu entwickeln, würde ich gerne noch eine therapeutische Weiterbildung drauf machen. Und dann habe ich eben noch die Weiterbildung zur systemischen Familientherapeutin gemacht. Genau. Und im Rahmen dieser Weiterbildung bin ich dann selbst Mama geworden. Mein Sohn ist jetzt 3,5 und ich bin selbst auch alleinerziehend bzw. getrennt erziehend. Unser Sohn war bei der Trennung 1,5 Jahre alt. Genau. Das ist vielleicht so eine grobe Vorstellung.
Also das ist ja auch, finde ich, immer spannend, wenn du vorher quasi schon mit vielen verschiedenen Familiensystemen gearbeitet hast, schon ja verschiedene Perspektiven kennengelernt hast und dann dich selber nochmal in so einem Umbruch befindest. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Ich kenne das nämlich auch von mir. Ich hatte ja damals über die Uniklinik Düsseldorf so eine Weiterbildung noch zur Wir-Zwei-Bindungstrainerin gemacht für Alleinerziehende. Und ich habe Gruppen mit Alleinerziehenden geleitet. Da war ich aber noch lange gar keine Mutter.
Spannend. Okay. Und
also genau, war auch bei mir früher. Und dann dachte ich immer, ich habe das total, also ich habe das auch kognitiv verstanden, was die Problemlagen sind, wie es den Frauen geht, wo da die Risiken sind, welche Auswirkungen das auf die Kinder hat, wenn die Mutter belastet ist, etc. Ich glaube, das habe ich auch wohl schon alles so verstanden. Und trotzdem war es für mich nochmal so eine komplett andere Erfahrung, selbst in dieser Situation zu sein. Und ich konnte hinterher auch einige Dinge
die ich da beruflich schon erlebt und gesehen habe, irgendwie auch nochmal anders einsortieren. Wie war das für dich?
Es ist voll spannend, wie du das berichtest, weil mir geht es sehr ähnlich und tatsächlich hat mich dann auch erst meine persönliche Situation dahin bewegt, mich in dem Bereich auch selbstständig zu machen. Vorher habe ich ja angestellt, sehr viele verschiedene Familiensysteme gesehen. Und mir ist dann nochmal so bewusst geworden, ich meine, mein Sohn war natürlich noch sehr klein und hat mich einfach noch viel gebraucht und war eng an mich gebunden, deswegen war ich einfach sehr gefordert. Das ist inzwischen ein bisschen anders, mittlerweile verbringt er auch mehr oder längere Zeiten beim Papa, aber in dieser, gerade in dieser Anfangsphase war das für mich schon, ich war echt erstaunt über die Überforderung, die ich selber nochmal erlebt habe, obwohl ich so viel Fachexpertise habe, was die kindliche Entwicklung angeht. Das hilft einem aber leider, wenn man selbst in so einer Situation ist, das kannst du bestimmt voll gut nachvollziehen, hilft einem das dann leider gar nicht mehr so viel, weil man ist natürlich mit seinen eigenen Emotionen, mit seinen eigenen Glaubenssätzen und Muster, wie man sich vielleicht seine eigene Familie vorgestellt hat, ja auch so krass konfrontiert. Und ich hatte schon auch mit Ängsten zu tun und mit Themen, Mensch, wie kann ich mein Kind denn jetzt gut begleiten? Ich weiß zwar eigentlich, wie das geht, aber wie kann das für mich und in unserem System gut funktionieren? Also es wäre tatsächlich für mich schon so der Grund, irgendwann auch nochmal so diese Selbstständigkeit zu beginnen. Und da war mir ganz wichtig, mich vor allem so auf die Kinder zu fokussieren, weil ich erlebe es in meiner Arbeit ganz viel, gerade jetzt auch in der Beratungsstelle. Gerade wenn Trennungssituationen nicht ganz einfach sind oder wenn es auch hochstrittige Situationen sind, das ist jetzt bei uns zum Glück nicht so, aber das gibt es ja leider auch häufig, dass sich ganz viel um diese streitenden Eltern dreht oder die Eltern, die versuchen, eine Lösung zu finden, was ja auch wichtig ist, gerade zu Beginn, aber die Kinder da oft gar nicht so sehr gefragt werden, gerade wenn die noch klein sind, was die eigentlich beschäftigt. Und deswegen war es mir so wichtig, den Fokus und den Blick auf die Kinder zu setzen. Was braucht ein Kind eigentlich? Auch wenn die Eltern sich vielleicht nicht über alles einig werden.
Ja, total interessant. Weil ich hab für mich nämlich mit der Zeit, ich teile das natürlich total, dass das total wichtig ist, die kindliche Perspektive zu sehen und zu hören. Und gleichzeitig habe ich so diesen Fokus auf die Mutter, also hauptbetreuenden Elternteil, nehme ich jetzt Mütter, oft Mütter, gelegt. Weil ich auch so für mich erlebt und erfahren und gemerkt habe, wenn es da nicht geht, wenn es da nicht stabil ist, dann bringt dann, also die Kinder sind Symptomträger am Ende.
Total. Ne?
Und dass es die Arbeit ist mit, vor allem mit der Hauptbezugsperson, mit der Bindungsperson, die so wichtig ist. Und das habe ich auch schon damals in diesem bindungsorientierten Programm, was ich damals da schon geleitet habe, gesehen und erlebt. Und das haben die tatsächlich auch in Studien sogar getestet, dass die auch versucht haben, weil die gemerkt haben, okay, dieses Präventionsprogramm für Alleinerziehende, das wirkt nachweislich besser als Antidepressiva. Und die haben das in Studien in verschiedenen Kontexten dargelegt und haben halt gemerkt, wie lange dieses Präventionsprogramm wirkt. Und dann haben die versucht, okay, was ist denn, wenn wir mit den Kindern arbeiten? Und haben versucht, quasi die Gruppe parallel auch mit den Kindern zu machen. Und man hat festgestellt, es gab keinen Unterschied, ob nur die Mütter diese Gruppe gemacht haben oder ob die Kinder quasi begleitend auch ein Programm für sich hatten, wo sie gestärkt wurden, etc. pp. Man hat gemerkt, also es bringt quasi relativ wenig, die Kinder zu stärken, wenn man die Eltern außer Blick lässt. Aber andersrum bringt es total viel, die Eltern zu stärken, ohne dass bei den Kindern was passiert. Das finde ich halt auch so interessant.
Ich gebe dir voll recht, da gibt es ja sogar eine ganz umfassende Studienlage dazu, dass das so ist. Und ich arbeite ja sehr systemisch und wir als systemische Therapeuten, also was ich nie mache in meiner Arbeit, weder in der Erziehungsberatungsstelle noch in meiner selbstständigen Tätigkeit, dass ich nur ein Kind ohne Eltern sehe. Also Kinder in Einzelsitzungen sehe ich schon, aber immer mit einem Vorlauf, dass ich erst immer das Erstgespräch nur mit Eltern mache, dann oft gemeinsame Sitzungen und irgendwann, wenn dann ein Bedarf entsteht, aber oft bei älteren Kindern. Also ich würde sagen, so ab zweite, dritte Klasse bei Jüngeren mache ich das ungerne, weil da ist es tatsächlich so, dass viel über die Eltern geht und einfach das, was die Eltern vermitteln, das, was die Eltern vorleben, das nehmen natürlich unsere Kinder auf. Ne? Und die Schutzfaktoren, die die Eltern mitgeben, indem sie zum Beispiel Konflikte nicht vor den Kindern austragen oder versuchen, ihre Kinder da rauszuhalten, das ist ja eigentlich das, was unsere Kinder schützt. Und bei Kindern so ab dem Grundschulalter erlebe ich aber schon, dass die gerade, wenn Trennungssituationen sehr schwierig sind oder die sich in einem Loyalitätskonflikt befinden, ihnen so ein eigener Raum für sich, wo sie über alles sprechen dürfen, ohne dass sie Sorge haben müssen, das bespreche ich auch immer mit den Eltern ganz klar, dass ich das mit den Eltern bespreche. dass das für die Kinder ganz wertvoll ist, um für sich ein eigenes Standing zu entwickeln und einen eigenen Selbstwert zu entwickeln und auch so mit sich und ihrer eigenen Wahrnehmung besser in Kontakt zu kommen, gerade Kinder, die sich in einer Art Loyalitätskonflikt befinden. Aber ich stimme dir voll zu, dass Arbeit nur mit dem Kind ohne die Eltern und das System einzubeziehen leider nicht so wirksam ist.
Ja, ich meine, es soll und muss ja beides gleichzeitig existieren. Es ist einmal die Arbeit mit den Eltern und gleichzeitig ist es ja total wichtig, die Perspektive des Kindes mit einzubeziehen und dass ein Kind auch das Gefühl hat, hey, ich bin hier auch selbstwirksam, ich werde hier auch gehört und gesehen in dem ganzen Wust. Ne? Was sind denn so die größten Herausforderungen, die dir so begegnet sind in deiner Arbeit von Müttern, von Vätern, von getrennt lebenden Eltern, sage ich mal, und auch entsprechend von den Kindern?
Ja, was oft eine Herausforderung ist, ist, dass ich gerade jetzt in meiner selbstständigen Arbeit, aber das erlebe ich auch in der Beratungsstelle, diesen Kontext, aber da haben wir einen ganz klaren Leitfaden, an den wir uns halten. Das ist ein bisschen anders als in der selbstständigen Arbeit. Was eine Herausforderung ist, wenn es um toxische Dynamiken geht, ist, dass ich oft Mütter, weil die Mütter einfach häufiger die hauptbetreuenden Elternteile sind, ich begleite aber auch Väter, also so ist es nicht, dass sich häufig Mütter mit ihrem Kind an mich wenden, weil sie sich eigentlich wünschen, eine Stärkung für sich und für ihr Kind und wie sie gut mit diesen Dynamiken umgehen können. Aber ich eigentlich, wenn das gemeinsame Sorgerecht da ist, verpflichtet bin, den anderen Elternteil entweder einzubeziehen oder zumindest darüber zu informieren und das dann oft Mütter und Kinder hemmt, weiter eine Beratung wahrzunehmen. Weil die, also das ist echt ein Thema, das ich häufig.
Aber ganz kurz, aber nur Beratung? Also erstmal nur Beratung?
Genau, bei Beratung ist es tatsächlich so, dass man das darf. Ich bin keine approbierte Therapeutin, aber ich bespreche das halt immer, dass ich systemisch arbeite und ich entscheide sehr einzelfallorientiert, wie ich es mache. Ich habe das aber auch schon immer mal gemacht, aber sowas fällt mir tatsächlich manchmal auf die Füße, dass sich dann doch irgendwann ein wütender Vater bei mir meldet und sagt, wie lange arbeiten Sie eigentlich schon mit dem Kind? Ich erkläre das natürlich, ne? Bei Beratung darf ich das natürlich auch. Ich kenne natürlich die rechtliche Lage, aber emotional bringt manchmal die rechtliche Lage nicht so viel, ne? Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, die ich immer mal wieder erlebe und so ein Spannungsfeld, dieses Schutz der Mutter und des Kindes und Befähigung vor, wie muss man den anderen Elternteil einbeziehen und systemisch gedacht, zumindest im Verlauf einer solchen Beratung, ist es ja sogar eigentlich auch sinnvoll, den anderen irgendwann mit einzubeziehen, aber das ist nicht immer so einfach. Natürlich gibt es auch Elternteile, die davon gar nichts wissen wollen. Das gibt es natürlich auch. Aber da haben wir in der Beratung, finde ich, immer noch mal einen Vorteil, dass wir das irgendwie schon auch dürfen. Genau.
Weil ich ja, wie du, glaube ich, weißt, viele so ZuhörerInnen habe, die sich so in hochstreitigen Trennungssituationen befinden. Ja. Da ist das natürlich dann auch häufig so ein Thema, die möchten sich dann Beratung suchen für sich oder zum Teil auch für ihr Kind, für ihre Kinder, weil sie vielleicht das sind auch manchmal Familien, da gibt es dann mehrere Geschwister und dass nur ein Kind aber irgendwie gerade eine Schwierigkeit hat, das ist ja nicht immer gleich. Und da werde ich manchmal auch gefragt, ja, wie kann ich jetzt denn meiner Tochter oder meinem Sohn helfen, wenn, weil der Vater würde nie zustimmen, wenn wir jetzt irgendwo hingehen oder meine Tochter oder mein Sohn möchte jetzt auch gar nicht, dass er erfährt, dass wir uns vielleicht mal Hilfe holen oder dass wir mal gucken, was habe ich denn für Möglichkeiten, weil ich sag mal gerade auch so ein häufiges Thema, wenn ein Kind nicht so gerne zum anderen Elternteil möchte, nicht so gerne zum Papa möchte, oder nicht oder weniger zum Papa möchte, dann trauen sie sich das dem Papa aber nicht zu sagen, trauen sie das nur der Mama zu sagen und möchten aber gleichzeitig wissen, auch ein bisschen, ich sag mal, das kommt natürlich aufs Alter an, wenn sie älter sind, ne? Wenn sie älter sind, Grundschulalter irgendwann, dass sie sagen, okay, aber was wäre denn, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte weniger zu Papa, was würde denn dann passieren oder wie würde er das erfahren oder so? Das sind halt so Sorgen von Kindern und da ist es ja schon auch möglich, als Mutter zu sagen, okay, ich lasse mich erstmal beraten, ohne dass der andere was davon erfährt. Beziehungsweise ich kann auch mein Kind mit zur Beratung nehmen und wir lassen uns einmal zusammen beraten, ohne dass jemand was davon erfährt. Solange man nicht in die therapeutische Begleitung oder Arbeit mit dem Kind geht, ist das ja möglich, ne?
Genau, das ist möglich. Also wo es für es immer die Zustimmung des beider Elternteile beim gemeinsamen Sorgerecht braucht, ist was rein therapeutisch ist. Also eine Verhaltenstherapie für ein Kind, das kann leider ein Elternteil nur sehr schwer durchsetzen, wobei ich da auch Fälle kenne, wo sowas dann halt gerichtlich durchgesetzt werden musste und das Gericht es dann entscheidet. Also wenn die Notwendigkeit da ist, ist es natürlich trotzdem wichtig. Das ist natürlich ein super anstrengender Weg, aber wichtig, dass das dann gemacht wird, ist natürlich trotzdem. Im Beratungskontext ist es natürlich so, dass entweder Mütter allein oder auch gemeinsam mit den Kindern sich beraten lassen können, übrigens auch in der Beratungsstelle. Da haben wir bei uns, nicht jede Beratungsstelle arbeitet gleich, aber so vom Grundsatz sind sie schon eher ähnlich, haben wir zumindest den Grundsatz, dass wir beim gemeinsamen Sorgerecht den anderen Elternteil, sobald das Kind in Beratung ist, nicht wenn der getrennt lebende Elternteil in Beratung ist, das machen wir nicht, sobald das Kind in Beratung ist, den Elternteil darüber informieren, solange das Kind unter 14 ist. Wenn ältere Kinder ab 15 oder 14 zu uns kommen und sehr bewusst sagen, ich möchte, wir können ja zum Beispiel in der Erziehungsberatungsstelle auch jugendliche Selbstmelder beraten, da müssen wir gar niemandem von den Eltern Bescheid geben. Ne? Ein Kind ab 15 Jahre darf ja auch eine Therapie machen, ohne dass die Eltern das wissen übrigens. Ja. Was ich total wichtig finde, und in der Beratungsstelle machen wir es so, wir geben eine Info, aber selbst wenn der andere Elternteil dann sagt, das finde ich aber jetzt scheiße, dann beraten wir trotzdem weiter. Also, ne? Weil das einfach unsere Aufgabe ist, da einen Raum zu bieten, eben genau für diese Fragestellungen. Und ich würde immer dazu raten, die Kinder wirklich zu ermutigen, da eine Hilfestellung anzunehmen. Es gibt ja die Beratungsstellen, die das ja oft auch kostenfrei machen, natürlich mit einer längeren Wartezeit und mittlerweile ja auch einige ExpertInnen, die solche Beratungen anbieten. Und ich finde, es lohnt sich immer, Kinder in die Selbstermächtigung zu bringen und Kinder dahin zu bringen, für ihre Wahrnehmungen auch einzustehen. Und wenn ich was nicht möchte, dann darf ich lernen, meine Grenzen zu setzen. Ich finde, das ist ja gerade in sehr hochstreitigen Dynamiken oft so, dass es schon den Müttern oder auch dem, auch wenn Väter betroffen sind, ne, schwerfällt, Grenzen zu setzen. Und die Kinder umso mehr das lernen müssen, dass man das darf. Man darf Grenzen setzen und man muss sich nicht alles gefallen lassen, auch nicht von den eigenen Eltern. Mhm. Und man darf für das einstehen, was man möchte. Und das heißt nicht, dass man seine Eltern nicht lieb hat, sondern dass man halt einfach eigene Bedürfnisse hat und die dürfen auch da sein.
Mhm. Genau, das ist natürlich dann auch immer erstmal ein Weg, da so hinzukommen.
Total, das schafft man natürlich nicht mit einem Gespräch, ne? Diesen Weg.
Ja, da hast du dann aber schon auch einige Überschneidungen, ne? Also einmal in der Beratungsstelle als auch dann quasi.
Ja, genau, in der Beratungsstelle ist es natürlich so, dass ich sämtliche erziehungsberaterische Themen habe, aber auch wir machen die Erfahrung, dass wir sehr, sehr viele Trennungs- und Scheidungsfamilien begleiten. Nicht ausschließlich, aber schon auch zu einem großen Teil. Genau.
Was würdest du sagen in der Begleitung von den Familien? Sticht für dich da was Besonderes raus oder ist für dich, hast du das Gefühl, da sind doch immer wiederkehrende Themen, mit denen du da in Kontakt kommst?
Also was man natürlich klar sagen muss und worüber man sich immer wieder bewusst sein muss und wir das auch reflektieren müssen irgendwie in unserem Arbeitsfeld ist so, wir sehen natürlich nur die Familien, bei denen es schlecht läuft. Ne? Also es gibt natürlich auch getrennte Eltern, die das einigermaßen okay hinkriegen oder gut sogar hinkriegen. Ja, ne? Und natürlich haben wir auch immer mal wieder Beratungen, das sind dann meistens nur so 1 bis 2 Sitzungen, wo es einfach nur darum geht, nochmal das Umgangsmodell zu reflektieren, sich nochmal eine Fachexpertise zu holen, wie man mit der und der Situation umgehen kann, das erleben wir auch. Aber die Familien, die wir lange begleiten oder auch die ich lange begleite, auch in meiner selbstständigen Arbeit, sind schon die, bei denen es tendenziell einfach mehr Schwierigkeiten gibt. Und ich finde, ein häufiges Thema ist die Kommunikation und irgendwie so verletzte Anteile, die sehr viel Raum einnehmen. Und deswegen war mir so wichtig, in meiner Arbeit den Fokus mehr auf die Kinder zu setzen. Übrigens ist es bei uns in der Erziehungsberatung auch immer so, dass unser Klient immer das Kind ist. Und da verweisen wir auch unsere Eltern immer wieder darauf hin, wenn die so in die Paardynamiken abrutschen. Weil es gibt natürlich Stellen, die Paarberatung machen, das machen wir aber nicht. Ne? Deswegen unser Fokus ist immer das Kind. Das fällt mir sehr häufig auf, dass es eigentlich darum geht oder der Auftrag ist eigentlich für das Kind gute Lösungen zu finden und dann rutscht die Beratung leider häufig in was ab, was eigentlich mit einer Paardynamik zu tun hat oder alten Verletzungen zu tun hat und dann gelingt es den Eltern leider nicht mehr gut, ihr Kind in den Blick zu nehmen. Also das fällt auf, dass Kommunikation echt ein Schlüssel ist und was mir auch häufig auffällt, ist so eine Dynamik, die erlebe ich aber tatsächlich nicht nur bei Trennungsfamilien, sondern insgesamt gerade so in der Gesellschaft oder auch bei Familiensystemen, die sich sonst so an mich wenden, dass es häufig so ist, dass eher die Mütter, ich will das gar nicht pauschalisieren, aber das ist einfach meine Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ich sage nicht, dass Väter sich nicht auch informieren, so will ich es gar nicht pauschal sagen. Aber meine Erfahrung ist schon, dass die Mütter tendenziell eher interessiert sind, sich nochmal mit Erziehung oder auch Bedürfnisorientierung auseinanderzusetzen, sich was anlesen, für ihre Kinder irgendwie sich eine offene und freie Entwicklung wünschen und den Selbstwert ihrer Kinder stützen wollen und die Väter rationaler sind, noch irgendwie gekränkt, dass sie eher auf ihr Recht bestehen, gerade jetzt bei Trennungsfamilien und das oft zu so einem Konflikt führt. zu so einem Wertekonflikt tatsächlich. Und dann Mütter häufig das Gefühl haben, Mensch, jetzt mache ich doch schon zu viel richtig und versuche doch schon, mein Kind so zu schützen und mache ganz viele wertvolle Dinge. Und dann ist aber meine Macht da zu Ende oder meine Kontrolle da zu Ende, wo der andere Elternteil leider doch wieder irgendwie eher negative Dinge tut oder vielleicht es zu Manipulationen oder sowas kommt.
Ja, ich glaube, wir dürfen uns auch ein bisschen trauen, mal das klarer immer zu benennen. Ich weiß, da gibt es immer die 1% Männer, die hier vielleicht zuhören.
Ja, weil gerade wir als Systemiker sind ja auch immer neutral und dürfen, ne? Aber da hast du recht. Ja. In diesem Kontext darf man das schon klar benennen, dass das einfach häufig so ist.
Genau, und das ist auch einfach, glaube ich, und da muss man auch, glaube ich, auch als Mann einfach anerkennen, dass die Strukturen gesellschaftlich so sind, wie sie nun mal sind, so, ne? Und, dass wir einfach mit diesem Not All Man-Ding einfach nicht vorankommen, wenn wir die Dinge nicht beim Namen nennen. So. Und es ist einfach, ja, ich muss auch sagen, ich sage ja auch oft dazu, es gibt auch die Mütter, die Pünktchen, aber ich muss auch sagen, und ich würde jetzt auch sagen, ich habe jetzt nicht wenig Familien kennengelernt, ich kenne es nicht. Ich kenne nicht die Mütter, die, natürlich kenne ich auch Mütter, die sich Sorgen machen und die vielleicht dann auch, ich weiß nicht, wo ich dann auch manchmal denke, okay, das musst du dem anderen aber auch als Vater, als anderen Elternteil einfach zugestehen. Ne? Da darfst du echt lernen, so ein bisschen loszulassen. Ne? Verstehe ich auch. Aber das kommt immer eigentlich aus einer Intention von, ich will das Beste für mein Kind. Ich liebe mein Kind. Ich mache mir Sorgen. Ich meine, wie ist das denn? Das muss man sich ja auch vorstellen, so als Mutter. Also ich meine, das weiß ja auch jeder, der sich, glaube ich, so, die meisten, die sich so an ihre Kindheit zurückerinnern und die Mutter als hauptbetreuenden Elternteil hatten, die es viel ist, ja, wie ist das auf einmal, wenn man 3 Tage von der Mama getrennt wäre, wenn man so klein ist? Wie wäre das für dich, ja? Und wie ist das auch für eine Mama, die ja vorher so eng mit ihrem Kind war, wenn sie auf einmal lernen muss, dann auch für sich 3 Tage komplett die Kontrolle abzugeben? Und es ist ja auch bei so streitigen Geschichten oft so, dass man ja null, man hat ja keinen Kontakt, man erfährt nicht, was passiert mit dem Umgang. Dieses kleine Kind ist einfach 3 Tage weg. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen Verständnis für die Mutter in dem Sinne haben, die da einen ganz unnatürlichen Prozess für sich vollziehen muss, der auch Ängste und Sorgen mit sich bringt, ja. Aber wie du es beschreibst, aber von den Vätern ist dann oft eher geht um ein, eher so ein, ja, wird mir jetzt gerade Unrecht getan oder sie lässt das nicht zu oder mehr so ein Machtgefälle und man da einfach von unterschiedlichen Perspektiven ausspricht und von unterschiedlichen Ebenen her und dann es auch ganz schwierig ist, da zusammenzufinden, weil einer Mutter habe ich zumindest noch nie erlebt, dass es um Macht und Kontrolle gibt. Und da mag es immer auch welche geben, wo das so ist, das sage ich dazu, das mag es geben. Ich habe es persönlich aber noch nicht erlebt und ich kann auch nur sprechen von denen, die ich kennengelernt habe. Und wenn ich Mütter kennengelernt habe, wo ich denke, okay, das eine oder andere war ein bisschen drüber, dann war das aus einer Angst, dann war das aus einer Sorge, aber nie aus einem Macht- und Kontrollerleben.
Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass eine Sorge natürlich bei uns Müttern immer eine Rolle spielt und dass es dadurch vielleicht dann mal zu Übersprungshandlungen oder zu einer stärkeren Emotionalität kommt. Ne? Und es ist auch so wichtig, wir Frauen sind emotionale Wesen, wir sind zyklische Wesen, wir denken nicht so rational wie Männer. Und das darf man auch mal ganz klar sagen, dass das Muttersein macht uns ja auch sanft und vulnerabel. Und da gehört eine Emotionalität ja dazu und die darf auch da sein und die darf nicht immer Müttern, gerade in hochstreitigen oder gerichtlichen Verfahren, immer als eine Art von Bindungsintoleranz ausgelegt werden. Was ganz, ganz wichtig ist aus fachlicher Sicht ist, man schadet seinem Kind mit einer guten und sicheren und intensiven Bindung ja nie. Das ist das Beste, was man seinem Kind geben kann, dass ein Kind ein sicheres Leben gerade in den ersten Lebensjahren bekommen kann, ist eine sichere Basis, eine Stabilität und eine gute Bindung. Und eine gute Bindung für Kleinkinder bedeutet Nähe, bedeutet auch emotionale Nähe und es darf auch bedeuten, dass das Kind im Bett der Mutter zum Beispiel schläft. Das ist ja oft auch so ein Thema, was dann irgendwie angesprochen wird im Sinne von Bindungsintoleranz und es ist auch für Kinder sehr zuträglich, wenn sie auch länger gestillt werden. Weil das ja gerade bei den kleinen Kindern in hochstreitigen Fällen oft so Themen sind, die dann aufkommen. Deswegen erwähne ich das jetzt mal. Ne? Und es ist so wichtig, dass wir weg von der Bindungsintoleranz gehen, die ja eh von der Studienlage, wo das herkommt, eh in Frage zu stellen ist, hingehen zu: Unsere Kinder brauchen doch Bindung. Das, was unsere Kinder sicher und resilient macht, ist doch eine gute Bindung in den ersten Lebensjahren. Und warum soll meiner Mutter das schlecht reden, wenn sie doch das Allerbeste für ihr Kind in dem Moment macht?
War das für dich neu, also als du da jetzt so mit in Kontakt gekommen bist mit dem Thema Bindungsintoleranz und diese ganzen Dynamiken, die man dann so aufploppen sieht, sobald man sich mit Thema Hochstreitigkeit und dann familiengerichtlichen Verfahren auseinandersetzt? War dir das vorher bewusst, bevor du da jetzt beruflich in Kontakt mitgekommen bist?
Nicht in diesem Ausmaß. Also man hört natürlich mal was, und ich bin ja auch schon lange im sozialen Bereich tätig, also auch in den Fällen, die ich damals noch in der Mutter-Kind-Einrichtung hatte, waren das auch oft streitige Fälle oder einfach schwierige Verhältnisse. Da hat man schon mal was gehört, aber dass es dieses Ausmaß hat und dass man wirklich fachliche und sehr strategische Vorgehensweisen braucht, damit man nicht negativ dargestellt wird oder dass dieses Bindungsintoleranzthema nicht aufkommt, das war mir nicht in dieser Tragweite bewusst. Und das ist manchmal was mir den Atem nimmt, weil es geht oft um kleine Kinder. Und ich finde das ganz erschreckend. Und es gibt natürlich auch die positiven Erfahrungen, so ist es nicht. Aber die Familien, die ich begleite, die haben leider häufig auch eher negative Erfahrungen gemacht. Ne?
Ja, aber ich finde das tatsächlich, weil ich das auch immer wieder so erlebe, auch so von der Gesellschaft oder im Umfeld, dass so vielen das überhaupt nicht klar ist, was da zum Teil alles so passiert und was da erwartet wird von Müttern, wie du selber sagst, eigentlich in einer vulnerablen Zeit, weil wie ist es, wenn ich Mutter geworden bin und vielleicht auch noch die Hormone im Körper habe oder noch stille und noch und ja auch diese Bindung und diese Symbiose ja völlig natürlich und normal ist, die ich am Anfang zu meinem Kind habe. Und wie dann das einem zu Verhängnis gemacht werden kann, sowohl dem Kind, also das Kind hat das ja auch, aber dann wird da ja quasi auch oft der Mutter die Schuld in Anführungszeichen für gegeben, dass das Kind an der Mutter hängt, und wobei, wenn sich jeder an seine Kindheit eigentlich zurückerinnert, man denkt so, ja, hing ich auch, jeder hing irgendwie an seiner Mutter, so, und das ist so, und auch die Männer wissen es ja von sich, und das finde ich einfach, das hat mich so oder irritiert mich bis heute, wie man so unmenschliche Annahmen da treffen kann. Und gleichzeitig beobachte ich halt auch immer, dass es dem Großteil der Gesellschaft null bewusst ist auch. Weil die meisten wachsen hier mit so einem Narrativ auf und die wissen, ja klar, da gibt es diese Rosenkriege, ja, da gibt es auch Eltern, die sich streiten, und dann gibt es irgendwie die Frauen, die den Mann nur ausnehmen wollen, und dann gibt es die Männer, die für ihre Kinder kämpfen. So, das sind so Narrative, die man dann irgendwie so mitbekommt. Und dann denkt man sich, okay, es gibt irgendwie alles und so. Und ja, aber wenn man da drin ist, muss man doch, finde ich, deutlich feststellen, nee, das ist schon irgendwie ein bestimmtes Muster, was da einfach häufig zu erkennen ist irgendwie, ne? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Total. Und worüber wir uns einfach auch klar werden müssen, ist, dass auch in Familiensystemen, wo die Eltern nicht getrennt leben, es in den ersten Lebensjahren häufig einfach so ist, auch wenn wir Frauen emanzipiert sind und wieder unserem Beruf nachgehen, das ja mal ausgenommen, ist es doch einfach auch häufig so, wenn Eltern nicht getrennt sind, dass die Kinder viel näher an der Mutter dran sind, die Mutter viel mehr Care-Arbeit übernimmt, die Kinder gerne ihre Einschlafsituationen mit der Mama machen. Und ich kenne wenige Familien, wo es Standard ist, dass zum Beispiel der Papa mit kleinen Kindern, wenn die Kinder älter sind natürlich, dass der Vater die Kleinkinder über einen längeren Zeitraum ganz alleine betreut. Und das erwarten wir bei einer Trennungssituation dann plötzlich von den Müttern und den Kindern, dass die das dann plötzlich können. Weil jetzt das System hat sich ja verändert. Aber das heißt
die Bindung
ja nicht,
einmal komplett außer Art, da wird die ganze Bindungstheorie einmal komplett ignoriert. Genau. Das ist es so.
Genau. Ja. Richtig. Und das kann man nicht begreifen, gerade wenn man selber vom Fach ist, warum plötzlich Kinder und Mütter dann, obwohl ihre Biologie und ihre Entwicklungs- und Bindungstheorie was ganz anderes sagt, das dann plötzlich können sollen und sich dann plötzlich mal zusammenreißen sollen. Das ist ja oft so, und halt mal nicht so emotional sein sollen. Also das ist schon, da wird einfach unfassbar viel verlangt.
Und dann so nach dem Motto, und wenn ein Kind halt bei der Übergabe total weint, ja, weint ja auch in der Kita. Also so abzutun, so nach dem Motto, es ist halt ein Muss und ist nichts Schlimmes. Ich finde das auch ganz furchtbar und ich hätte das auch damals nie gedacht, dass das in der heutigen Zeit, also da habe ich gedacht, da weiß man das. Also es war für mich so klar, das zu wissen, dass es für mich unfassbar war, dass es dann gerade in so Institutionen, wo es ja drauf ankommt, ja, Familiengericht, Jugendamt etc., dass es da teilweise nicht mitgeblickt wird. Und das finde ich schon, heftig. Und ich glaube, natürlich gibt es auch die Familien, ich glaube, jetzt heutzutage immer mehr, und das finde ich auch gut, wo sich Väter immer mehr einbringen und auch präsent sind von Anfang an, die gibt es immer mehr. Und da haben die Kinder auch eine sehr, sehr gute Bindung zu beiden Eltern von Anfang an. Aber seien wir mal ganz ehrlich, das sind nicht die Eltern, die vom Familiengericht landen. Das ist es halt.
Eben, dem muss man sich halt auch bewusst machen. Tatsächlich ist es meine Erfahrung eher so, ohne das jetzt so platt zu sagen, aber es ist einfach meine Erfahrung und wir können ja auch aus Erfahrungen sprechen, weil wir diese Familien sehen, ist es sogar häufiger eher so, dass es gerade in diesen Familiensystemen, die vor dem Gericht landen, so ist, dass es da eher sogar häufig eine sehr klassische Rollenverteilung gab und dann plötzlich der Vater sagt, er möchte jetzt aber mehr übernehmen und die Mutter und das Kind darauf gar nicht eingestellt sind. Also das ist ja schon auch häufig ein Thema.
Wie ist das für dich in der Beratung? Benennst du sowas klar, wenn du das erkennst? Und wenn ja, kommen die Eltern dann nochmal wieder? Wie läuft das dann ab?
Tatsächlich ist es so, bei mir in meiner selbstständigen Beratung bin ich da sehr offen. In der Beratungsstelle arbeiten wir in solchen sehr streitigen Situationen fast immer im Tandem. Das heißt, wir haben, ich habe zum Beispiel, also unser Erstgespräch bei Hochstreitigkeit führen wir immer mit beiden Eltern, damit wir eine Art Clearing-Phase machen können und erkennen können, sind die bei uns überhaupt richtig, sind die überhaupt in der Lage, eine Beratung wahrzunehmen. Weil wenn die bei uns sitzen und sich nur gegenseitig streiten, dafür brauchen die uns nicht, weil da kommen wir keinen Schritt weiter. Und dann haben wir oft das System, dass einer zu einem Berater, einer Beraterin in Einzelgesprächen geht und der andere zu einem Berater und einer Beraterin in Einzelgesprächen und man dann immer mal wieder zusammenführt und Vierergespräche macht. Und in solchen Vierergesprächen, da sprechen wir uns vorher gut ab und da benennen wir solche Muster, wenn uns die auffallen, sehr klar und sehr genau mit beiden Eltern. Es gibt aber durchaus Familien, die wir dann nie wiedersehen und die uns auch nie wieder auf eine E-Mail antworten. Und es gibt welche, bei denen wir was anstoßen können. Man kann es echt nicht pauschal sagen.
Ich muss sagen, was ich immer wieder wahrnehme, ich glaube, dass es sehr, sehr heilsam wäre, gerade für viele Mütter, wenn Dinge manchmal klarer benannt werden würden. Weil es ist ja auch so, dass sich viele mit diesem Begriff Hochstreitigkeit oder Hochstrittigkeit schwer tun. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich fand das am Anfang auch ganz schrecklich, jetzt so als hochstrittiges Elternpaar quasi betitelt zu werden. Gerade wenn du in der Position bist, dass du denkst, hey, ich streite hier nicht. Ich versuche alles und ich bin gefühlt, meditiere ich eine Stunde vor jeder Sitzung, um einfach nur ruhig zu bleiben und einfach nur Fokus aufs Kind und zu reden. Und dann hast du immer wieder einen Aggressor, der immer wieder versucht, auch Nebenschauplätze aufzumachen etc. pp. Und dann hinterher zu hören, du bist hochstrittig, das macht halt was mit dir. Weil das frustriert auch ein bisschen, weil du denkst,
total, das frustriert total.
Und ich glaube, es ist auch sehr heilsam für betroffene Mütter dann auch zu hören, okay, hier sitzen auch Fachkräfte, die erkennen das und die sagen das klar. Die sagen nicht, sie müssen besser kommunizieren, sie müssen, sondern sagen, hey, nein, genau sie. Also ne, im Einzelansprache. So funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist wichtiger, dass das allgemein mehr stattfindet. Und ich glaube, das findet auch tatsächlich in Beratungsstellen mehr statt, als es das dann im Kontext Scheidungs- und Trennungsberatung beim Jugendamt stattfindet.
Ja, das glaube ich auch. Beziehungsweise machen wir immer mal wieder die Erfahrung. Ich meine, das machen natürlich alle Städte auch unterschiedlich. Dass dann, wenn es schwierig wird, dann kriegen wir die Fälle von der Trennungs- und Scheidungsberatung. Also die gucken, was sie organisatorisch hinkriegen und sobald es zu konflikthaft wird, dann werden die in der Regel an uns überwiesen. Und häufig ist es uns gegenüber auch nicht ganz so fair, weil wir dann manchmal, also das ist jetzt eher so auf organisatorischer Ebene, weil wir dann manchmal plötzlich Umgangsverfahren klären, was nicht so richtig unsere Aufgabe ist, aber es halt so verstrickt ist. Ich erlebe schon auch, dass in den Beratungsstellen ein offenerer Austausch ist, aber man muss natürlich immer die Grenzen des Systems auch beachten. Mit manchen Familien geht es total gut und die können das auch nehmen. Und dann gibt es andere, die halten das überhaupt nicht aus und die verlassen dann auch so ein Gespräch. Ne? Also das gibt es natürlich auch. Und es hat tatsächlich sehr, sehr, und das ist ähnlich wie zum Beispiel bei Anwälten, RichterInnen und VerfahrensbeiständInnen, das hat auch sehr mit der Beraterperson zu tun. Wie direktiv berät jemand? Hast du jemanden, der ist systemischer Therapeut oder hast du in Beratungsstellen, ist ja alles ganz bunt gemischt, oder hast du vielleicht jemanden, der Verhaltenstherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut eher ist oder... Ne? Und wie ist die Art des Einzelnen auch? Also es gibt sehr vorsichtige Beraterinnen, das kenne ich auch. Und man muss natürlich immer gut gucken, was hält das System aus und was geht überhaupt. Aber ich glaube auch, dass einfach viele Familien und gerade Mütter, die sich so machtlos fühlen und das Gefühl haben, jetzt sitze ich hier wieder und jetzt sieht es wieder nach außen so aus. Man muss natürlich auch geschult sein, um solche Dynamiken gut zu erkennen. Jetzt sieht es wieder so aus, als wären wir doch beide ganz verständig und würden das gut hinkriegen. Ich kenne das zum Beispiel gerade von Paaren, die sehr intellektualisierend sind. Da passiert es oft und das muss man erstmal erkennen können. Da braucht man einfach Erfahrung, die dann oft augenscheinlich sehr gut miteinander kommunizieren. Respektvoll. alles sachlich sagen und wir wollen ja nur das Beste für unsere Kinder. Aber dahinter, wenn man die Familiengeschichte kennt, steckt eigentlich was anderes. Und da gibt es ganz viele Spitzen und die Mütter fühlen sich dann oft so machtlos und sagen, oh Mann, jetzt stellt er sich hier wieder da wie der allertollste Vater und hat wieder die besten Worte. Und eigentlich sieht unsere Situation aber ganz anders aus.
Und würdest du denn sagen, weil das, glaube ich, begegnet mir auch sehr oft, diese Aussage, würdest du sagen, es erkennen aber auch viele, auch trotzdem, auch wenn da jemand sich sehr, sehr gut darstellen kann, dass es vielleicht nicht genauso, wie sagt man, nicht alles Gold ist, was glänzt, also vielleicht auch noch mehr hintersteckt?
Ich muss leider sagen, ich glaube, es erkennen noch viel zu wenige. Mhm. Es setzen sich viel zu wenige mit diesen Dynamiken auseinander. Genau.
Was kann ich als Mutter tun? Wenn ich als Mutter das Gefühl habe, okay, wir sitzen jetzt hier in der Beratung und er stellt sich jetzt total gut dar, aber und total kooperativ, aber am Ende ist es total die Scheinkooperation, weil wenn wir in der Realität sind und zu Hause, dann ist keine Kommunikation möglich, keine Einigung möglich, es geht immer nur um Macht, immer nur um Kampf und ich weiß aber nicht mehr weiter und ich habe das Gefühl, keiner erkennt was. Was würdest du so einer Mutter empfehlen?
Im Beratungskontext bin ich immer für Authentizität und für Ehrlichkeit. Im gerichtlichen Kontext, je nachdem, wer einem da gegenüber sitzt, muss man das natürlich schon nochmal reflektieren, was man sagen kann. Aber im Beratungskontext, wir haben immer Schweigepflicht, wir arbeiten nicht mit dem Gericht zusammen, wir arbeiten auch ohne eindeutige Indikation ja nicht mit dem Jugendamt zusammen. Ne? Ja. Also da bin ich immer für Klarheit und auch da geht es ja auch darum, der Person, die einen berät, begreifbar zu machen, wie die Situation wirklich ist. Also das muss man sich ja immer bewusst machen. Mhm. Wir sehen so viele Familien, wir sehen die in einem kurzen Ausschnitt, wir brauchen diese Klarheit, damit wir Situationen einschätzen können. Und bei uns geht es nicht darum, irgendwas positiver darzustellen, als es ist. Ja. Ich würde immer mit einer klaren Haltung reingehen und mit ganz eindeutigen Sätzen, wie zum Beispiel: Ich bin gerade wirklich irritiert, ich nehme das ganz anders wahr und ich merke auch, mich macht das ein bisschen wütend und ich habe gerade das Gefühl, hier werden Dinge falsch dargestellt. Mhm. Also so würde ich das machen.
Auch sich immer so ein paar Antwortstrategien zurechtlegen, sage ich mir,
genau. Ist ja ganz gut. Also wirklich so diese klassischen Sätze, ich bin gerade irritiert, ich merke, das macht was mit mir, ich erlebe das in unserem Alltag anders, ich erlebe auch, dass unsere Kinder anders im Alltag reagieren, als das jetzt hier gerade gesagt wird und man darf auch sowas sagen wie: ich habe gerade das Gefühl, das kommt hier komplett falsch an. Mhm. Ich finde das total wichtig, dass man sich das traut, gerade in diesem geschützten Raum des Beratungssettings.
Ja, absolut.
Natürlich haben dann vielleicht Mütter Angst, die haben ja auch schon Erfahrungen mit ihren Ex-Partnerinnen gemacht. Oder wenn es jetzt die Männer sind, die dann das Gefühl haben, wenn ich das jetzt sage, dann eskaliert es komplett. Ja. Aber wenn das eskaliert, können wir das ja auch halten. Das ist unser Beruf. Entweder die Person verlässt den Raum oder wir müssen das wieder einfangen. Mhm. Das heißt nicht, dass man nicht ehrlich sein darf.
Ja, ja, in diesem Kontext auf jeden Fall. Ne? Ja. Und manchmal hilft das ja auf jeden Fall dann schon auch, so ein Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Auch wenn man jetzt weiß, gut, das bringt mir jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas vor Gericht oder so, aber vielleicht auch gerade glaube ich, ist es auch mal gut, irgendwo zu sein und da, okay, hier werde ich gesehen und hier kann ich dann auch nochmal konkret beraten werden, wie ich jetzt hier mein Kind auch unterstützen kann, wie ich mich selbst auch unterstützen kann für diesen Prozess.
Genau. Ja. Was mir noch eingefallen ist zu deiner Frage ist, was ich immer empfehlen würde, manchmal ist es ja so, man ist in so einer Gesprächsdynamik und merkt erst am Ende des Gesprächs oder danach, boah, irgendwie war das jetzt total schwierig, ich konnte da nicht gut meine Stellung beziehen und irgendwie wurden da jetzt Dinge verdreht und man schafft es aber in dem Moment, sich nicht klar zu positionieren. Was man natürlich immer machen kann, ist, um ein Einzelgespräch zu bitten oder im Nachgang nochmal anzurufen und zu sagen, boah, mich lässt das überhaupt nicht los, ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ich hätte gerne nochmal eine Einzelberatung, um einfach Dinge klarzustellen, weil das für mich so wichtig ist, dass das hier richtig verstanden wird. Also das würde ich immer empfehlen.
Ja, ich denke auch, in so einem Beratungssetting ist das wichtig. Ich glaube auch, dass es generell wichtig ist. Es ist natürlich schwer. Ich sage immer, ist ja gefühlt nochmal ein zweites Studium, was man da hinlegen muss, wie man irgendwo auftritt und wie man sich da gut reguliert und so.
Es ist Wahnsinn.
Absolut. Ja. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, das auch immer wieder zu tun, so schon authentisch zu sein, aber, ja, ich weiß, es ist schwer, aber vor allem reguliert zu sein. Aus einem regulierten Zustand, aber dann auch sagen, okay, ich habe jetzt nochmal, ich bin nochmal in mich gegangen, ich glaube, ich bin hier missverstanden worden, ne? Ich möchte das nochmal gern klarstellen. So. Und ich glaube, das kann man auch, darf man in allen Kontexten so sein. Also, und ich glaube, das ist auch wichtig, bei Fachkräften so zu sein, weil am Ende möchten ja alle Fachkräfte und egal ob Richter, Richterin oder Jugendamtsmitarbeiterin oder Beraterin, alle wünschen sich eine Klarheit. Da gibt es ja keinen, der sagt, ich will jetzt der Mutter was Schlechtes oder dem Vater was Schlechtes. Am Ende, die wollen ja es richtig sehen und die möchten ja einfach eine gute Lösung fürs Kind. Die machen das nicht immer gut, keine Frage. Aber die Intention ist eigentlich da und das kann man sich zunutze machen.
Die Intention ist da, total. Und ich finde das voll gut, was du gerade nochmal gesagt hast, so dieses nochmal klarstellen, nochmal in sich gehen. Und ich finde, das ist auch was, das kann man wohl auch vor Gericht und in allen Kontexten machen, so dieses, ich stehe dafür ein, dass ich gerade missverstanden wurde. Und das kann man ja sachlich machen. Das muss man ja nicht in einer emotionalen Aufgebrachtheit machen, sondern sagen. Und meine Erfahrung ist, dass Fachleute da eigentlich sich eher so ein bisschen nochmal besinnen und schon nochmal in die Reflexion gehen und einem vielleicht nochmal eine gute Antwort geben, wenn man zu denen sagt, zum Beispiel auch im Gericht, entweder zum Verfahrensbeistand oder zu wem auch immer, ich habe wirklich das Gefühl, ich wurde hier gerade missverstanden. Das ist nicht das, was ich ausdrücken wollte. Oder ich habe das Gefühl, unsere Situation wird gerade nicht gut eingeschätzt. Also das darf man durchaus sagen. Und es spricht ja auch für einen, dass man eine reflektierte Haltung hat.
Absolut. Ich habe das selber auch schon getan, auch schon vor Gericht. Aber das ist, da gehört natürlich auch, das, man ist ja am Anfang vielleicht auch total aufgeregt. Mhm. Und man, wie du sagst, man ist ja auch emotional. Und dieses das erstmal für sich abzulegen, deswegen ist mir das ja auch so wichtig und mache ja auch dieses Gruppencoaching und so, weil es so wichtig ist, dass man das ja in diesem Kontext, dass man schafft, so bei sich zu bleiben und dann, wenn man die Sachen, wie du sagst, sachlich formuliert, dann nehmen die das auch an, dann nehmen auch Fachkräfte, dass da sagt auch keiner, nee, sie haben mir nichts zu sagen oder so, dann wird man auch gehört, aber wenn man in diesem, oh nein, jetzt hat der andere was gesagt, was nicht stimmt und jetzt muss ich schnell was dagegen sagen und ich werde ganz aufgebracht und werde laut, dann ist es halt schwierig, ne? Genau. So. Und das Problem ist auch oft bei solchen Dynamiken, dass dann ja der, sprechen wir jetzt mal eben von so einem Vater mit sehr, toxischen Verhaltensweisen und einem sehr hohen Machtbedürfnis. Wenn der natürlich merkt, die Gegenseite, die Mutter, die wird hier unsicher und aufgebracht und verhaspelt sich und so, dann lächelt der sich ans Fäustchen und wird ruhiger. So ist es ja leider. Und was wird wahrgenommen? Der eine ist ruhig, die andere ist aufgebracht. Das ist ja leider das Schlimme. Das heißt, um in diesen Kontexten, gerade wo man wenig Zeit hat, wie Gericht oder so, um da ein gutes Bild zu kreieren, da ist es da eben so besonders wichtig, dass man eben in dieser Ruhe bleibt und so und dann für sich da sachlich und sein Kind einstehen kann und da auch immer wieder mit Fokus, mit Blick eben auf dem Kind die Dinge gut formulieren kann, ja.
Ja, genau, das ist genau, wie du sagst. Ich sage den Frauen, mit denen ich arbeite, immer, es steht ihnen auch zu, einmal durchzuatmen und dann erst eine Antwort zu formulieren und nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss sofort reagieren und dann passiert mir vielleicht eine Antwort, die ich eigentlich gerne anders formuliert hätte. Es steht einem zu, 1-2 Minuten eine Denkpause einzulegen und dann erst zu reagieren. Es steht einem auch zu sagen, ich muss mir dazu kurz Gedanken machen. Ja. Und das ist ja authentisch und es spricht dafür, dass man darum bemüht ist, gute Lösungen zu finden.
Ja, ich glaube, hier wirken einfach immer so viele Dynamiken, die da zum schwierig sind. Zum einen bin ich natürlich emotional, weil hey, es geht um mein Kind. Was macht mich denn emotionaler, als wenn es um Sorge um mein Kind kriegt? Ja? Es geht um mein Kind. Ich habe vielleicht gerade eine Herausforderung, Trennung hinter mir. Ich bin vielleicht die größte Zeit alleinerziehend und sowieso enorm Mehrfachbelastung ausgesetzt. Dann kommt on top, was ja du ja auch sicher weißt, dass ja auch innere Dynamiken noch eine Rolle spielen, wie vielleicht auch, hatte ich als Kind schon das Gefühl, nicht gesehen und gehört zu werden und befinde ich mich gerade in dieser Situation, die genau das mir gerade wieder inszeniert und mir zeigt so, oh, ich fühle mich gerade schon wieder so, ich fühle mich schon wieder so ohnmächtig, so hilflos. Da werden ja auch oft alte Themen von uns berührt, die uns dann natürlich noch mal mehr emotional machen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass am Ende diese Arbeit dahin auch irgendwo ein Heilungsweg ist, weil du dafür auch viel in die Reflexion für dich selber gehen darfst und gucken darfst, okay, was wirkt hier alles in mir und dir das nach und nach anschauen kannst, um dann immer ruhiger zu werden. Ne? Also
genau, es ist so wichtig, dass wir auch als Mütter uns und unsere Themen anschauen, die da angestoßen werden, durch unsere Kinder ja sowieso schon und durch eine Trennung nochmal umso mehr, damit wir dann uns und unsere Kinder auch wieder gut halten können. Das ist total wichtig, dass wir für uns auch Unterstützung annehmen können und nicht immer denken, wir müssen alles alleine schaffen. Das ist total gut und wichtig, sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen, um sich selbst zu stabilisieren und damit auch unser Kind stabilisieren zu können, ne, wenn wir wieder in unserer Ruhe sind. Weil das ist ja unfassbar belastend, diese streitigen Themen und eine Trennung insgesamt. Ne, das wirft dir das ganze System auseinander. Und alles muss sich erstmal neu ordnen, auch in uns. Nicht nur im Äußeren.
Positiv formuliert, ist das eine Einladung für dich, dich mit dir auseinanderzusetzen und auch den Heilungsweg anzugehen. Ja, wenn wir es jetzt von der Seite, was kann diese Situation uns trotz allen Herausforderungen schenken, wäre das eine mögliche Tür, durch die wir gehen können. Ja.
Und es ist ja schon so, dass wir aus den Phasen unseres Lebens, die für uns am schwierigsten waren, auch am meisten erwachsen können. Ne? Also da wachsen wir, da machen wir, schauen wir im Nachhinein drauf zurück und sagen, wow, wie habe ich mich seitdem entwickelt? Indem ich mir die Dinge angeschaut habe, die schwierig sind. Also es ist auch eine Chance, um es jetzt mal systemisch zu reframen, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem herausfordernd ist und man nicht auch benennen darf, wie schwierig das ist. Also das will ich damit überhaupt nicht sagen, ne?
Nein, absolut. Mhm. Aber ich glaube, dass das natürlich auch, es ist, ich kenne ja alles, ich kenne ja beides und gefühlt von allen Seiten. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, egal wie herausfordernd und wie schlimm und auch wenn ich nach wie vor finde, dass es wirklich auch teilweise einfach Gewalt, institutionelle Gewalt, Nachteilungsgewalt ist, was da passiert und das mit keinem Wort irgendwie schönreden möchte, bringt es uns ja gleichzeitig nicht zu sagen, okay, ich kann jetzt nichts tun. Ich bin dem jetzt hilflos ausgeliefert und lass mich in der Abwärtsspirale mitziehen, sondern es ist eben dann ein Punkt, wo wir sagen müssen, okay, und trotz allem denen, trotz dieser ganzen Krise, trotz dieser Herausforderung, kann ich jetzt gucken, wie komme ich jetzt in meine Selbstwirksamkeit und wie kann ich von hier aus das Bestmögliche für mich jetzt daraus verändern oder machen oder tun. Und ich glaube, wenn du diesen Weg angehst, hast du auf jeden Fall 100% bessere Chancen, da 100% besser rauszugehen. Also das ist einfach so auch, ja.
Absolut, absolut. Und es ist natürlich nicht einfach, sich dann auch so aus dieser, man begibt sich ja gern, das ist ja einfach so unser Menschsein, auch wir begeben uns ja gern in eine Art Opferrolle, sage ich jetzt mal. Aber es ist so wichtig, die eben nicht einzunehmen, sondern sich wieder zu ermächtigen und zu sagen, ey, ich habe doch Fähigkeiten, ich schaffe das daraus. Und nur weil es schwierige Phasen gibt, heißt es nicht, dass ich das nicht schaffen kann, sondern dass ich und mein Kind daraus vielleicht sogar gestärkter hervorgehen, ne? Und dass es sich nicht immer so anfällt und im Trennungsprozess und direkt nach einer Trennung kann man natürlich das nicht so sehen. Aber ich finde, es ist trotzdem immer so wichtig für Frauen oder Familien, die da gerade noch am Anfang stehen, zu hören, man schafft es und man kann das schaffen und es ist nicht so, dass es einem dann ewig, ewig, ewig lang nur schlecht geht, sondern es gibt auch diese positiven Momente, die man immer mehr sehen kann.
Absolut. Und ich kann auf jeden Fall sagen, vielleicht als Motivation aus meiner heutigen Perspektive, auch wenn es bestimmt Jahre gab, wo ich dem nichts Gutes auch nur annähernd hätte abgewinnen können oder sehen können, aber was ich trotzdem getan habe, ich habe darauf vertraut, dass ich es irgendwann kann. Ich habe mir selber gesagt, okay, ich habe gesagt, Yvonne, keine Ahnung wofür das jetzt irgendwann gut sein soll. Aber ich habe mir selber versprochen, das wird es, so weil das muss. Ist für mich ganz keine andere Perspektive. Wie gesagt, für mich war klar, du in ein paar Jahren von heute wirst du das erkennen können. Du kannst es jetzt gerade nicht, aber du wirst. So. Und du machst und du versuchst jetzt für dich das Bestmögliche daraus zu machen. Und am Ende muss ich sagen, natürlich wünsche ich mir nie wieder diese Erfahrung auch zurück, die ich zum Teil gemacht habe und wünsche die auch keinem. Und gleichzeitig hat es mich zu einer Version meiner selbst von heute gemacht, für die ich auch sehr dankbar bin und die ich nie geworden wäre, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre. Und auch für mein Kind. Und ich sehe auch, wie sehr mein Kind davon profitiert, was ich noch alles für mich bearbeitet und gelernt und geheilt habe. Also das würde ich auch über keinen Umständen mehr missen wollen. Also, ne? Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit, die dürfen wir im Leben mehr auch lernen anzunehmen. Es kann manchmal gleichzeitig was ganz schrecklich sein und gleichzeitig kann daraus auch was wachsen. Und diese Gleichzeitigkeit darf es geben. Auch wenn ich natürlich jetzt sage, ich würde jetzt nicht mehr gern 3 Jahre zurück wollen. Gleichzeitig würde ich aber nichts verändern wollen, weil ich der Mensch bin, der ich heute bin. Ne? Und diese Gleichzeitigkeit darf halt irgendwie existieren.
Total. Ich finde, es ist ein total schönes Bild mit dieser Gleichzeitigkeit. Und es ist ja so, dass unsere Kinder immer davon profitieren, wenn wir Dinge oder Muster oder auch transgenerationale Dinge in uns heilen. Und wenn das nur der Glaubenssatz ist, damit ich eine glückliche Familie oder eine glückliche Zukunft haben kann, dafür darf mein Kind keine getrennten Eltern haben. Das sind ja auch manchmal auch so Themen, die man in sich hat. Und wenn man schafft, solche Dinge aufzulösen, dann geben wir unseren Kindern immer was Positives mit, weil das müssen sie nicht mehr tragen, was wir schaffen, in uns zu heilen. Ne? Diese Verantwortung dürfen wir uns schon auch bewusst sein.
Absolut. Um jetzt auch noch mal ein bisschen mehr den Fokus auf die Kinder zu richten, der ja auch Teil deiner Arbeit ist.
Ja.
Was brauchen denn Kinder, Trennungskinder sozusagen, die genau durch so eine Zeit gehen, wo die Eltern möglicherweise verstritten sind, wo es schwierig ist? Was glaubst du, wie kann hier eine Mutter ihr Kind bestmöglich begleiten? An dieser Stelle unterbreche ich den ersten Teil dieses Podcasts mit Milena und nächste Woche im zweiten Teil gehen wir dann nochmal intensiver darauf ein, wie du dein Kind in herausfordernden Trennungssituationen gut begleiten und unterstützen und auch schützen kannst. Da ist nochmal richtig viel Mehrwert drin und ich freue mich schon darauf, Freitag in 2 Wochen diesen zweiten Teil mit dir teilen zu dürfen. Bis dahin tust du uns, mir einen riesen Gefallen, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du ihn teilst, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, Milena und mir auf Instagram folgst. Das hilft uns einfach, noch mehr Familien zu erreichen, zu unterstützen. Es ist ein kleiner Klick für dich und eine große Wirkung für uns. Deswegen vielen, vielen Dank. Und besonders vielen Dank dafür, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Deine Yvonne.